und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alp und Wallwitz. Ja, im Podcast haben wir jetzt wirklich schon lange nicht mehr über den aktuellen Markt gesprochen und ich möchte deshalb diese Folge nutzen, um mal zu bereden, was bewegt denn die Märkte, was bewegt auch uns als Fondsmanager, wie sind wir positioniert. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe zwei Experten bei mir am Tisch mit sitzen. Hallo Dr. Georg von Wallwitz, unser Gründer und Lead Portfolio Manager.
Hallo.
Und mir gegenüber sitzt Dr. Johannes Meyer. Er ist unser Chefvolkswirt und kann uns sicherlich tolle makroökonomische Einblicke geben.
Hallo Christina.
Ja, mein Name ist Christina Bambach und ich fange vielleicht mal damit an. Georg, du hast mir kurz vor meinem Urlaub ein Buch empfohlen von Howard Marks. Das ist der Gründer von Oaktree, Mastering the Market Cycle. Da geht es im Endeffekt auch darum, dass die Börse immer in Marktzyklen funktioniert. Vielleicht mal in die Runde gefragt, vielleicht an dich, Johannes, als Volkswirt. Wo stehen wir denn gerade im Konjunkturzyklus?
Ja, ich glaube, man kann klar sagen, der Konjunkturzyklus ist abwärts gerichtet. Die Wirtschaften steuern auf eine Schwächephase mindestens mal im Winterhalbjahr zu. Ob man jetzt schon in der Rezession ist oder kurz davor ist, darüber lässt sich sicherlich streiten. Aber der Konjunkturzyklus zeigt nach unten und das ist für uns ja auch eine wichtige Entwicklung, auch für die Börse, denn daran hängt am Ende die Inflationsentwicklung und dann auch das Zinsbild.
Okay, also der Konjunkturzyklus ist nach unten gerichtet. Vielleicht gehen wir mal auf die einzelnen Komponenten dann im Konjunkturzyklus ein. Wo stehen wir denn gerade bezüglich der Inflation?
Ja, also die Inflation hat im Zweifelsfalle ihren Höhepunkt gesehen. Aber es war ganz interessant, gestern hat ja der amerikanische Notenbankpräsident sich geäußert und die Message war, naja, wir werden wahrscheinlich nicht mehr so schnell die Zinsen anheben müssen, aber im Zweifelsfalle werden wir sie doch höher setzen müssen, als der Markt derzeit es erwartet. Und das heißt einfach, auf gut Deutsch übersetzt, dass die Inflationsraten länger höher bleiben werden, als der Markt es erwartet, auch wenn wir die Spitze vielleicht gesehen haben. Inflation ist so jetzt im System quasi drin. Die Lohnabschlüsse sind jetzt eher so bei 8% als bei 2%. Und es kommt viel Geld ins System und die Unterstützung der Bundesregierung, die natürlich sehr löblich ist, führt natürlich auch dazu, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben und höhere Preise zahlen können. Und das wird dann eben auch der Fall sein. Also die Inflation ist so ein bisschen im System jetzt angekommen. Und ich denke nicht, dass uns das Phänomen so bald wieder verlassen wird. Also wir sind, wenn man einen Zyklus sich vorstellt, haben wir die Spitze hinter uns, aber der Zyklus ist wahrscheinlich mehr ein Ovaloid, also oben die Spitze und dann geht es eben sehr, sehr, sehr langsam bergab.
Da merkt man doch deine mathematische Vergangenheit.
Genau, irgendwas muss es ja genutzt haben.
Johannes, vielleicht ganz kurz noch, wir haben ja auch gesehen, dass in den USA die Inflation zurückgeht. Im Euroraum hatten wir jetzt die 10%, sieht man da auch schon so ein Plateau oder?
Ja, in Europa ist das tatsächlich hartnäckiger. Die Fed, und das war ja eins unserer Argumente auch nach vorne gehen, hat eben besseren Zugriff auf die Inflation. Da wirken also die Zinsanhebungen doch am Ende relativ schnell auf die Inflation, auch wenn sie nicht nach unten fällt wie ein Stein, sondern dieser Weg steinig ist. Aber es wirkt, das sieht man auch am Arbeitsmarkt, wo sich jetzt doch Bremsspuren so langsam zeigen. In Europa ist das Problem für die EZB deutlich größer, denn hier, und das ist ja mittlerweile vielfach diskutiert, dominieren die Angebotsfaktoren doch deutlich stärker als in den USA. Die EZB kann daran relativ wenig machen. Sie muss auf der anderen Seite die Konjunktur vielleicht sogar etwas stärker drücken, um dann eben in der Inflation für Entspannung zu sorgen. Und ja, und der Blick nach vorne zeigt eher, dass wir in den kommenden Monaten noch hohe Inflationsraten, unter Umständen auch weiterhin zweistellige Inflationsraten in Europa sehen werden. Gerade im ersten Quartal ist die Unsicherheit natürlich noch sehr hoch. Was kommt denn noch bei den Verbrauchern an, was in der Pipeline ist? Da schauen wir viel auf die Erzeugerpreise. Die liegen immer noch über 30% über dem Vorjahr. Und das hat natürlich einen gewaltigen Effekt noch auf die Verbraucherpreise, wenn das wirklich voll durchschlägt. Und ja, insofern ist das Bild so, dieses Plateau in Europa wird länger uns beschäftigen. Und in den USA sind wir zumindest etwas optimistischer, dass der Pfad sich in die richtige Richtung bewegt.
Ja, jetzt sind wir schon beim Pfad. Ich würde dann auch direkt nochmal auf den Zinspfad eingehen. Wir warten ja immer so ein bisschen auf diese Peak Hawkishness, also dass die Zinsschritte kleiner werden. Jetzt sind wahrscheinlich auch 50 Basispunkte dann im Dezember erwartet seitens der Fed. Europa ist da, glaube ich, noch nicht so weit. Vielleicht kannst du mal kurz die Unterschiede für den Raum aufzeigen.
Ja, in den USA erwartet der Markt 5% Zinsgipfel in den kommenden Monaten. Wahrscheinlich im ersten Quartal dann wird das Ganze erreicht werden. Diese 5% scheinen auch ausreichend zu sein, um eben die Inflation auf diesen Abwärtstrend zu setzen. In Europa gehen wir davon aus, dass die EZB so in den Bereich von etwa 2,5-3% gehen muss. 3% klingt erstmal weniger als für die USA, aber gemessen an dem, was die europäische Wirtschaft verträgt und wie stark dann der Abwärtsdruck auf die Konjunktur ausfällt, ist das eigentlich ein strafferer Kurs, den die EZB eben einschlagen muss, um die Inflation wirklich nach unten zu bringen. Und das ist auch der Grund, warum wir für die europäische Wirtschaft skeptischer sind als für die USA. Denn dieses Soft Landing, was die Fed im besten Falle eben schaffen wird, schaffen kann, ja, das ist für die Europäer doch ein deutlich anspruchsvolleres Umfeld. Hier droht der Konsument wirklich auszufallen. Die hohen Energiepreise erodieren die Kaufkraft. Die Unternehmen haben zum Teil schon Produktion eingestellt aufgrund der hohen Energiekosten. Naja, und das ist eben so dieses Szenario, dass in Europa das Zinsniveau zwar niedriger sein wird als in den USA, aber für europäische Verhältnisse eben doch ungewöhnlich hoch.
Jetzt hatten wir die Zinsen, wir hatten die Inflation. Auf Marktseite ist für uns natürlich auch noch interessant die Earnings, also die Gewinne. Georg, wo stehen wir denn da in so, wenn man in Zyklen denkt?
Also auch da schaut es auf die Füße, die Gewinnentwicklung. Die war in diesem Jahr erstaunlich robust, muss man sagen. 2022 war okay insgesamt. Da hat es natürlich gewisse Verschiebungen gegeben. Also die Energiefirmen haben besonders viel verdient. Das wird sich der Staat im nächsten Jahr dann wiederholen. Insofern lässt sich das nicht wiederholen. Und man kann davon ausgehen, dass so insgesamt auf Indexebene oder gesamtwirtschaftlicher Ebene wir schon jetzt so ein leicht im Minus sind gegenüber bei den Gewinnen gegenüber der Periode vor 12 Monaten. Und dass das auch im nächsten Jahr eher schwierig wird, dass wir da jedenfalls im ersten Halbjahr auch sinkende Gewinne haben werden. Das hängt damit zusammen, dass die Konjunktur sich deutlich abkühlt. Es hängt auch damit natürlich zusammen, dass die Finanzierungskosten einfach steigen. Und die waren eben bisher immer bei null und plötzlich kostet das alles Geld. Und man sollte da auch nicht nur im Blick haben, was die Renditen auf Staatsanleihen sind, also die Zinsen, die der Staat zahlen muss. Die Unternehmen zahlen mittlerweile doch erhebliche Aufschläge. Also 6-7% Zinslast sind für ein auf der Unternehmensseite auch heute keine wirkliche Seltenheit mehr. Und je mehr eben die Anleihen der Unternehmen auslaufen, desto mehr macht sich das natürlich dann auch bei den Gewinnen bemerkbar. Und wir sind jetzt halt einfach, wenn man im Zyklus denkt, in einer Phase, wo die Unternehmen mehr für ihre Gläubiger, für die Bondholder arbeiten, als für die Aktionäre.
Ja, wenn wir das jetzt alles mal versuchen zu systematisieren, fällt mir da unsere Ampel ein. Also wir haben ja eine Ampel im Portfolio-Management eingeführt. Vielleicht, Johannes, für den einen oder anderen ZuhörerInnen wird das jetzt noch nichts sagen. Kannst du da mal kurz was erklären?
Ja, das ist für uns ein Instrument, um eben festzulegen, wie risikofreudig sind wir denn unterwegs. Vielleicht ganz einfach gesagt, rot bedeutet, Risiko rauszunehmen, sich fernzuhalten von Risiken. Sobald die Ampel auf gelb springt, kann man sich wieder warm laufen und bei grün sollte man eben wieder mehr Risiken übernehmen. Wir sind da zuletzt von rot eben auf gelb übergegangen, denn es hat sich aus unserer Sicht eben schon etwas verbessert. Wir haben zwar gerade über die Abwärtsbewegung gesprochen, aber Abwärtsbewegung in der Konjunktur heißt ja nicht notwendigerweise schlechte Botschaften für den Investor. Das hängt eben mit dem Zins- und Inflationsbild dann zusammen. Und diese Verbesserungen sehen wir zum einen auf der externen Seite, also die externen Faktoren. Dazu zählen zum Beispiel die Energiepreise. Das Risiko einer Energiekrise in Europa hat ja abgenommen, dadurch, dass zum einen die Politik doch einige Fortschritte gemacht hat, indem die Speicher aufgefüllt worden sind, zum anderen die Energie.
Und dass wir uns mit den Kataris plötzlich wieder blenden verstehen, das darf man nicht kleinreden, dass unsere katarischen Freunde, die sind natürlich schrecklich, sind bei der Fußball-WM, aber als Energielieferanten doch total zuverlässig sind.
Dazu sage ich jetzt nichts, aber also das bleibt festzuhalten, das externe Umfeld hat sich etwas verbessert, da geht auch der Blick etwas nach China. Die Diskussion um China ist ja, wird ja auch täglich geführt. Was man schon sehen kann, ist, dass zum einen die Wirtschaftspolitik schrittweise expansiver wird und zum anderen eben natürlich jetzt auch zumindest Aussichten da sind, dass diese sehr strengen Zero-Covid-Politiken etwas gelockert werden. Und das ist natürlich für die US-Wirtschaft, aber vor allem auch für die europäische Wirtschaft erstmal ein positives Zeichen. Und dementsprechend sind die Konjunkturrisiken, sie sind da, aber sie sind doch etwas kleiner geworden. Wir haben Unternehmensumfragen zuletzt gesehen, wo sich doch viele Sektoren etwas weniger pessimistisch jetzt geäußert haben. Das heißt, diese Hoffnung oder diese Erwartung, die wir ja auch haben, dass es zu einem eher Soft Landing, vor allem in den USA, kommt, das sehen wir jetzt stärker gestützt. Ja, und dann kommen die anderen beiden Faktoren, Inflations- und Zinsentwicklung. Und da sind wir eben der Meinung, dass es tatsächlich jetzt dieses Szenario wahrscheinlicher geworden ist, dass wir bei 5% etwa den Gipfel in den Zinsen auf US-Seite sehen. Keine direkten Zinssenkungen, aber das reicht eben aus, um das Sentiment am Markt zu verbessern. Warum gehen wir hier noch nicht auf grün? Naja, grün würde für uns heißen, es ist eben nicht nur eine Bear Market Rally, sondern tatsächlich ein neuer Zyklus im Aktienmarkt. Und dafür fehlen uns zwei weitere Faktoren. Das ist einmal, dass es wirklich eine klare Aussicht auf einen verbesserten Konjunkturverlauf und dann eben auch positives Gewinnmomentum bei den Unternehmen geben kann. Und das sehen wir eben noch nicht als erfüllt an.
Ja, also das, was eben fehlt, ist vom Gesichtspunkt des Traders ausgesehen, ist natürlich auch eine schreiend billige Bewertung, die normalerweise am Ende eines Bärenmarktes auch steht. Und wir haben zwar sehr niedrige Kurse auch gesehen, aber die richtigen Ausverkaufskurse waren das irgendwie nicht. Es kann natürlich sein, dass es diesmal auch ohne Ausverkaufskurse abgeht. Aber es gibt gute Gründe, einfach nach wie vor misstrauisch zu sein bezüglich der Nachhaltigkeit der positiven Entwicklung der letzten Wochen. Das ist sicherlich geboren aus einem extrem schlechten Sentiment. Ob das reicht für die wirkliche Trendwende, muss man mal schauen. Ich habe so meine Zweifel.
Und wir haben es ja, du hast es gerade eben ja schon im Vorgespräch in der Kaffeeküche kurz auch skizziert. Diese Kurserholung kann natürlich auch einen gewissen selbstzerstörerischen Charakter annehmen. Da schauen wir immer sehr stark auf die Finanzierungskonditionen, denn diese Finanzierungskonditionen müssen in der Lesart der FED ja restriktiv sein, damit eben die Inflation auch längerfristig im Zaum gehalten werden kann. Naja, und wenn die Finanzmärkte sich zu stark erholen sollten jetzt, dann besteht zumindest das Risiko, dass es dann wieder Rückwirkungseffekte, positive Rückwirkungseffekte auf die Konjunktur und auf die Inflation eben zu schnell geben kann, sodass es sozusagen der FED oder die FED dann sich gezwungen sieht, nochmal draufzuschlagen, draufzuhauen auf diese Kursentwicklung. Und das spricht eben auch dafür, dass wir hier noch nicht in einem neuen Aufwärtszyklus sind auf der Marktseite.
Also wir fühlen uns eben noch nicht arm genug, um eben die Inflation in die Schranken zu weisen. Erst wenn sich die Leute wirklich arm fühlen und von Arbeitslosigkeit bedroht und die Unternehmer sehen ihre Gewinne dahin schwinden und so, dann halten die Leute wirklich ihre Geldbörsen zu und dann endet irgendwie die Inflation. Insofern ist eben dieser Schmerz, den die Zentralbanken der Wirtschaft zufügen müssen, ist eben ein echter Teil des Ganzen. Und je schneller die Kurse sich erholen, desto geringer der Schmerz. Und es sieht eben nicht so aus, als würde das jetzt schon reichen.
Ja, da sind jetzt ganz viele Fragezeichen irgendwo noch offen oder Unsicherheiten. Wir machen uns ja gerade auch schon an unseren Jahresausblick 2023. Und ich will noch nicht spoilern, aber ich kann schon mal sagen, darum handelt die nächste und auch letzte Folge in diesem Jahr. Und ich freue mich drauf, dann nochmal mit Johannes zusammenzusitzen, unter anderem, und darüber zu sprechen. Genau, das wäre es mit Blick auf die Uhr für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Investieren Sie intelligent!
Bis dann.
Danke Ihnen.